ARD.
Jeder und jeder aus der jungen Generation wird sich also anders als bislang entscheiden müssen. Was kann ich, was will ich zur Sicherheit meines Landes, in dem ich lebe, beitragen? Ist mir das egal? Will ich Verantwortung übernehmen und an welcher Stelle?
Sagt Verteidigungsminister Pistorius zum neuen Wehrdienstgesetz, das das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat.
Es soll dafür sorgen, dass die Bundeswehr attraktiver wird und mehr Soldaten ausgebildet werden.
Für mehr Sicherheit soll aber auch ein neues Gremium im Kanzleramt sorgen, der Nationale Sicherheitsrat, der heute ebenfalls beschlossen wurde.
Das Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat heute eine neue Fabrik in Niedersachsen eingeweiht für die Produktion von Artilleriemunition, auch für die Ukraine.
Die Republik Moldau feiert ihren Unabhängigkeitstag und Bundeskanzler Merz ist deshalb nach Chișinău gereist.
Und für Entwicklungsministerin Alavali Radovan hat der zweite Tag ihrer Nahostreise in einem Schutzraum begonnen, wegen eines Raketenalarms in Ost-Jerusalem. Hallo, ich bin Daniel Runge.
Und ich bin Michael Hafke. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 27. August um 17 Uhr. Seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat sich die sicherheitspolitische Lage in Europa grundlegend verändert. Ein Krieg mitten in Europa, das, was lange undenkbar schien, ist Realität geworden. Und diese Bedrohungslage zwingt auch Deutschland zu handeln.
Letztendlich geht es ja darum, dass wir unsere Verteidigungsfähigkeit stärken gegen einen möglichen Aggressor, also konkret gegen Russland. Und genau da setzt dieser neue Gesetzentwurf von Verteidigungsminister Pistorius an, den das Bundeskabinett heute auf den Weg gebracht hat, das sogenannte Wehrdienstgesetz.
Ja, worum geht's da eigentlich genau?
Mehr junge Menschen sollen zur Bundeswehr kommen, denn der Truppe fehlt es nicht nur an Waffen und Munition, sondern auch an Personal. Etwa 180.000 Zeit- und Berufssoldaten und Soldatinnen gibt es derzeit und diese Zahl soll in den nächsten 10 Jahren um mindestens 80.000 aufgestockt werden. Allerdings nicht mit einer Rückkehr zur Wehrpflicht, die ja 2014 ausgesetzt wurde.
Ja, und wie sonst will man denn diese Aufstockung erreichen?
Die Bundesregierung, die setzt erst einmal auf das Prinzip Freiwilligkeit. Das Kernelement des geplanten Gesetzes ist nämlich ein Online-Fragebogen. Alle Männer, die im nächsten Jahr 18 Jahre alt werden, die müssen ihn ausfüllen und junge Frauen können es. Und damit soll dann erst einmal geklärt werden, wer überhaupt bereit ist und geeignet ist für diesen Wehrdienst.
Das heißt also, das Ganze läuft nicht automatisch. Also niemand wird verpflichtet, zur Bundeswehr zu gehen. Es ist lediglich ein Angebot. Und der Staat will erst einmal wissen, auf wen er im Ernstfall überhaupt zählen kann.
Genau. Und damit sich auch genügend Freiwillige melden, die zur Bundeswehr gehen wollen, soll der Wehrdienst attraktiver gemacht werden. Mit einer besseren Ausstattung, mit einer besseren Bezahlung. Und dadurch soll vor allem die Zahl der Reservisten in den kommenden Jahren deutlich erhöht werden.
Ja, aber was macht denn Boris Pistorius eigentlich so sicher, dass sein Ziel mit dem Prinzip Freiwilligkeit überhaupt erreicht wird?
Tja, schwierig darauf eine Antwort zu geben. Anna Engelke, unsere Expertin für Verteidigungs- und Sicherheitspolitik, vielleicht kennt ihr sie aus unserem Podcast Streitkräfte und Strategien, die erklärt es so.
Also dieses Ziel, was der Bundesverteidigungsminister für die Bundesregierung setzt, ist, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 100.000 zusätzliche Reservisten so auf diesem Weg gewonnen werden können. Also zurzeit gibt es so um die 100.000 Reservisten quasi aus dem Bestand, aus den vergangenen Jahren. Und es fehlen 100.000 Reservisten. Und da ist der Gedanke des Verteidigungsministers, dass man über diese freiwillige Musterung, über diesen Online-Fragebogen, dass man das hinbringt. Also in diesem Jahr ist, glaube ich, das Ziel 15.000 Freiwillige und dann steigt das von Jahr zu Jahr. Dann kommen 20.000, 23.000 das Jahr drauf und die Rechnung geht so, dass dann so 100.000 Reservisten zusammenkommen sollen. Dazu muss man aber sagen, Reservist, man kann ja auch sagen, dass man nicht Reservist sein möchte. Also ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit seine Rechnung da aufgeht.
Die Union ist ja auch nicht so sicher. Da gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Stimmen, die eine Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland fordern. Und auch Kanzler Merz betont ja immer wieder, dass es im Bedarfsfall, also wenn sich nicht genug Freiwillige melden, diese Möglichkeit gibt. Und nicht nur er sagt das, meint Anna Engelke.
Das kriegen wir ja mit von den Unionsleuten, dass die unglücklich sind. Der CSU-Parteichef Markus Söder hat das am Wochenende im ARD-Sommerinterview gesagt, dass er eine Wehrpflicht möchte. Aber weil halt CDU und CSU nicht alleine regieren, sondern in einer Koalition mit der SPD und die SPD an dieser Stelle in Mehrheit auf die Bremse drückt. Ich glaube, wenn man tatsächlich Boris Pistorius befragte, hätte der nichts gegen eine Wiedereinführung der Wehrpflicht. Aber bei der SPD-Fraktion sieht das anders aus. Und deswegen ist eben dieser Kompromiss da rausgekommen. Im Koalitionsvertrag steht dazu, Wehrdienst zunächst auf freiwilliger Basis.
Das klingt ja so ein bisschen wie Prinzip Hoffnung. Es wird aber auch klar, eine Reaktivierung der Wehrpflicht in Deutschland ist noch lange nicht vom Tisch. Das Kabinett hat aber heute auch noch einen zweiten Beschluss gefasst, der Deutschland verteidigungsfähiger machen soll, oder?
Ja, beschlossen wurde nämlich die Einsetzung eines nationalen Sicherheitsrats. Er ist beim Kanzleramt angesiedelt und hat die Aufgabe, nicht nur die äußere, sondern auch die innere Sicherheit Deutschlands neu zu organisieren. Einzelheiten dazu von Efi Seibert in Berlin.
Bisher gab es ja schon diverse Gremien, die sich darum gekümmert haben, zum Beispiel das Sicherheitskabinett oder auch der Bundessicherheitsrat. Der hat sich meistens mit Rüstungsexporten beschäftigt. Aber jetzt soll es nur noch diesen einen nationalen Sicherheitsrat geben. Diesem nationalen Sicherheitsrat gehören alle Minister und Ministerinnen an, die in irgendeiner Art und Weise für die innere und äußere Sicherheit wichtig sind. Das betrifft zum Beispiel so Fälle wie Terrorangriffe oder Pandemien oder Flugzeugentführungen oder auch Cyberangriffe. Darum ist zum Beispiel neben Innen- und Außenminister auch der neue Digitalminister dabei, der eben seine Kompetenzen dann auch damit einbringen soll. Je nach Lage und Situation können dann natürlich noch weitere Experten und Gremien mit reinkommen, zum Beispiel die Bundesländer oder aber auch ausländische wie die NATO oder die EU.
Mehr Sicherheit für Deutschland und die EU, das heißt natürlich auch, es muss ausreichend Munition und Waffen geben, um sich verteidigen zu können.
Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat ja seine Produktion schon massiv ausgeweitet als Reaktion auf den Ukraine-Krieg. In Unterlüß in Niedersachsen wurde heute eine neue Munitionsfabrik eingeweiht. Gebaut wurde sie im Rekordtempo. Nur 1,5 Jahre hatte es vom ersten Spatenstich bis zum Produktionsstart gedauert. Und Torben Hildebrand in Hannover sieht in diesem Tempo auch ein klares Signal.
Das ist ein Zeichen an die internationalen Partner. Wenn es um die Sicherheit Europas geht, dann ist auf die deutsche Politik und die Rüstungsindustrie Verlass. Und das ist natürlich auch ein Zeichen in Richtung Russland. Deutschland kümmert sich um Nachschub, denn diese Geschosse, die in der neuen Fabrik gebaut werden, die sind für die Ukraine bestimmt und auch um die leeren Bestände der Bundeswehr wieder aufzufüllen. In der Fabrik entsteht Artilleriemunition für die Panzerhaubitze 2000 und den Leopard 2. Die Produktion wird nach und nach hochlaufen, jedes Jahr ein bisschen mehr, und pro Jahr sollen dann am Ende bis zu 350.000 Schuss gefertigt werden. Das ist dann die größte Munitionsfabrik Europas.
Ja, während in Niedersachsen also eine neue Munitionsfabrik in Betrieb geht, zeigt auch der aktuelle Rüstungsexportbericht, Deutschland liefert so viele Waffen ins Ausland wie nie zuvor.
Genau. Die Bundesregierung hat im vergangenen Jahr Exporte im Wert von fast 13 Milliarden Euro genehmigt. Ein Rekord. Und das meiste davon, nämlich Exporte im Wert von 8 Milliarden Euro, ging an die Ukraine. Für ihren Kampf gegen den russischen Aggressor.
Und ein Nachbarstaat der Ukraine, die Republik Moldau, feiert heute ihren Unabhängigkeitstag. Und zu diesem Anlass ist auch Bundeskanzler Merz nach Moldau gereist. Zusammen mit Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, und dem polnischen Regierungschef Donald Tusk. Ja, was ist der Grund für diese Reise?
Die drei wollen den Kurs von Staatspräsidentin Sandu unterstützen. Sie ist ja eine starke Befürworterin der Europäischen Union. Aber die Regierungspartei hat auch starke Konkurrenz. Parteien, die Russland nahestehen und vom Kreml Hilfe bekommen. Dazu ein Bericht unseres Korrespondenten in Chișinău, Björn Blaschke.
In einem Monat steht in Moldau eine Parlamentswahl an und Moskau unterstützt Parteien, die sich in Richtung Russland orientieren und eine EU-Mitgliedschaft Moldaus ablehnen. Für viele in Moldau wäre ein Sieg der prorussischen Parteien ein Schrecken. Auch für Agneta Dabija. Sie ist Kommunalrätin in Chișinău, muss mit einem Bürgermeister arbeiten, dem die Einreise in die EU untersagt wurde. Er steht auf der schwarzen Liste, weil er bei seiner Wahl offenbar von einem Geheimdienstler Russlands unterstützt wurde. Die Anfang 30-jährige Agneta Dabija, die vor mehreren Jahren eine Nichtregierungsorganisation mitgegründet hat, fürchtet, dass sie nach einem Wahlsieg der prorussischen Parteien auf deren schwarzer Liste landen könnte. Es ist beängstigend. Manchmal lese ich die Nachrichten aus Russland und sehe, was dort mit sogenannten ausländischen Agenten passiert. Das macht mir Angst. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung von Moldau arbeitet in kleinen Projekten, die irgendwie mit europäischem Geld finanziert werden. Das heißt, dass wir alle zu ausländischen Agenten erklärt werden könnten. In Russland wurde schon 2012 ein Gesetz über ausländische Agenten verabschiedet. Seither wurden viele Nichtregierungsorganisationen diffamiert und verboten. Menschen gingen ins Gefängnis oder ins Exil, weil sie Geld aus dem Ausland erhalten haben. Für Agneta ist der Moldau-Besuch der EU-Politiker Merz, Macron und Tusk am Unabhängigkeitstag ein wichtiges Zeichen. Es zeigt, dass Moldau den europäischen Staats- und Regierungschefs wichtig ist und der EU. Und das ist wichtig, weil wir gerade jetzt wirklich Hilfe brauchen. Und wir fühlen uns nicht allein, sagen wir es so.
Kommen wir zum Schluss noch zum Nahen Osten. In Tel Aviv haben ja auch gestern wieder hunderttausende Menschen für ein Ende des Gaza-Kriegs demonstriert und für die Freilassung der Hamas-Geiseln. Die israelische Regierung scheint das aber wenig zu beeindrucken.
Nein, ganz im Gegenteil. Ein mögliches Abkommen mit der Hamas ist in weite Ferne gerückt und auch der israelische Militäreinsatz im Gazastreifen geht weiter, auch in Gazastadt. In der vergangenen Nacht soll es dort zahlreiche Luft- und Drohnenangriffe gegeben haben, das berichten Augenzeugen. Und ein Sprecher der israelischen Armee, der hat die Menschen in Gaza erneut aufgerufen, die Stadt zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen.
Und zurzeit hält sich ja auch ein Mitglied der Bundesregierung im Nahen Osten auf.
Ja, Entwicklungsministerin Alabali Radovan, die war heute früh noch in Ost-Jerusalem und bezeichnenderweise hat ihr Tag mit einem Raketenalarm begonnen, denn die Houthi-Miliz im Jemen hat eine Rakete in Richtung Jerusalem abgefeuert, die dann von der israelischen Luftabwehr abgefangen wurde. Vorher hatten allerdings BKA-Beamte die Ministerin aus ihrem Hotelzimmer abgeholt und in einen Schutzraum gebracht.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Michael Hafke und bei mir im Studio war Daniel Runge aus der Nachrichtenredaktion.